Ganz herzlich willkommen auf der ersten Folge von TETATET. Als mein Premiere-Gast darf ich ganz spannenden begrüßen. Es ist niemand geringeres als der Alan Frey. Der Alan bezeichnet sich selber mit 3 Wörtern. Als allererstes als Unternehmer, dann als Minimalist sowie als Vagabond. Der Alan Frey wird der meiste sichere Begriff sein als Co-Founder vom Unternehmen Amorhana.ch. Und wenn nicht, dann ganz sicher schon ein von den unzähligen Artikeln, die über seinen minimalistischen Lebensstil erschienen sind.
Bei Amorhana, was habt ihr alles? Also ihr habt ja primär ja Produkte, die ihr einkaufen und wiederverkaufen, nehme ich an. Aber habt ihr eigentlich auch eine Eigenmarke, soweit ihr weiss nicht, oder?
Ja, also wir haben auch viele Eigenmarken. Wir produzieren auch unsere eigenen Toys. Als E-Commerce-Shop gibt es 2 Arten von E-Commerce-Shops. Es gibt Single-Brand-E-Commerce-Shop und es gibt Multi-Brand-E-Commerce-Shop. Single-Brand-E-Commerce ist zum Beispiel wie Brille. View ist zum Beispiel ein Single-E-Commerce-Shop. Yeah. Was gibt es noch? Wenn du irgendwie wenn du einfach deine eigenen Produkte verkaufst. Und wir sind Multi-Brand. Also, das heisst, wir haben verschiedene Brands, die wir verkaufen in unserem Shop. Und das führt dazu, das ist eigentlich wie Zalando und Galaxus und wie sie alle heißen. Und dann gibt es wie so verschiedene Strategien, wenn man Multi-Brand ist. Also so eine Strategie, und das ist bei allen eigentlich die ähnliche, du musst gross sein, wenn du Multi-Brand sein willst. Du musst ein Volumen haben, damit sich das rechnet, damit du gute Einkaufskonditionen hast, damit du damit die Leute deine Firma kennen oder deinen Job kennen. Und nachher, was eigentlich passiert, dann gibt es so 2-3 weitere Strategien, wo du das Multibrand kannst machen. Die eine Strategie ist das, was Amazon und Galaxus macht, ist, dass du verschiedene Händler anfängst anbinden, also dass du ein Marktplatz wirst. Das hat eigentlich Alibaba hat damit angefangen, dass sie eigentlich kein eigenes Produkt haben, sondern dass sie einen Marktplatz bilden, wo sie Leute draufnehmen, die Sachen verkaufen. Und das andere, was du kannst machen, das ist das, was unter anderem Zalando macht und andere Online-Shops auch machen, dass du deine eigenen Marken produzierst. Das heisst, du fängst an, Sachen zu produzieren, die andere Leute nicht haben, weil durch das kannst du dich dem reinen Preiskampf entziehen. Weil wenn du das Gleiche verkaufst wie andere, dann wird natürlich, gehen die Leute im Internet vergleichen und häufig kaufen sie dann auch das Günstigste. Klar, und darum, wir haben auch angefangen, eigene Produkte zu entwickeln.
Was sind da so hauseigene Amorhana-Spezialitäten, die ihr habt?
Ja, also man muss natürlich, also auch da wieder, oder? Entweder ist man Produzent oder man ist Händler. Und du siehst das zum Beispiel am Beispiel von Amazon und Apple. Amazon ist ein hervorragender Händler, nicht der beste Produzent. Und Apple ist ein hervorragender Produzent, aber vielleicht nicht der allerbeste Händler auf der Welt. Und darum ist das so ein bisschen, ist man in der DNA grundsätzlich das eine oder das andere, nicht beides. Und das führt dazu, dass wenn Händler, zum Beispiel Amazon hat das Telefon probiert, es hat Fire geheißen, ich glaube, Firephone, und das hat überhaupt nicht funktioniert, ist komplett in die Hose gegangen. Das heisst, man muss eigentlich aufpassen als Händler, wenn man anfängt zu produzieren. Und was man eigentlich anfängt, oder was wir angefangen haben, ist, man fängt an bei Produkten, wo einfacher zum Herstellen sind. Das heisst, wir machen zum Beispiel Geschenkverpackungen, also machen sogenannte Bundles, wo wir Geschenksets machen, oder? Also existierende Produkte, die wir zusammentun und kuratieren. Und der zweite Schritt ist dann, wo man eigentlich macht, ist, dass man sagt, okay, man nimmt sogenannte OEMs, wo schon existierende Formen sind von anderen Brands, nimmt die und tut andere Farben machen, andere Verpackung. Das machen auch viele Leute, das ist so das zweiteinfachste. Das ist das, was wir jetzt eigentlich am machen sind. Also unsere eigenen Brands, unsere eigenen Design auf der Verpackung, eigene Farben, das ist das. Und der dritte Teil ist nachher, wenn man so in die eigenen Formen geht, also wenn man sagt, man will das spezifische Formen so haben. Und der ganz letzte Teil ist, wenn man dann wirklich anfängt, eigene Produkte zu entwickeln mit der Technologie dahinter. Und wir sind jetzt von diesen 4 Phasen, sind wir in der Phase 2, wo wir unsere eigenen Produkte haben, aber wo schon bereits bestehende Formen wo wir übernehmen.
Genau, also ich sehe, dass jetzt zum Beispiel das typischste Produkt dafür ist ja wahrscheinlich euer Adventskalender im Jahr.
Genau, das ist von der Stufe 1, oder?
Genau.
Man nimmt existierende Sachen, tut die umverpacken bzw. tut sie neu assemblieren.
Ja. Gut, spannend, spannend, das habe ich so gar nicht gewusst. Jetzt, ich habe gestern oder so gesehen, dass ihr vor einem halben Jahr ja Amorano verkauft habt.
Ja.
Ziemlich genau sogar. Und jetzt, du hast auch in einem Plan gehabt, wie es weitergehen sollte. Wie sieht es bis jetzt aus, wie es weiter ist gegangen seit dem Verkauf? Also du hättest ja, glaube ich, wollen, dass Amorana europaweit und weltweit bekannter wird und sich weniger mehr nur noch auf den Schweizer Markt konzentriert.
Ja, also grundsätzlich ist es so, wenn man Multibrand ist, das, was ich vorhin kurz erklärt habe, wenn man Multibrand ist, führt das dazu, dass man muss gross sein. Es gibt keine kleine, also es gibt fast keine kleinen Multibrands. Galaxus, Amazon, all die sind riesige Firmen, oder? Und das ist nicht, man kann nicht einfach ein kleiner Multibrand sein, weil die Leute halt im Internet Preise vergleichen. Und das führt dazu, wenn man sich das dann eben weiterspielt, ist, dass wir auch uns dann irgendwann schon müssen überlegen, ja, wie können wir grösser werden? Unsere Hauptkonkurrenten sind nicht mehr Magic X und Erotikmarkt. Ja, klar, sind es immer noch, aber auch die Firmen, die wir zusammenarbeiten, Galaxus, Brack, Manor, die verkaufen heute auch Sex-Toys. Und das heisst, sie werden zu unseren indirekten Konkurrenten. Und dem muss man sich bewusst sein. Und wenn man sich dann bewusst ist, dann muss man, oder dann ist eine Strategie, ist, dass man sich zusammenschließt mit jemand Größerem, damit man einfach mehr Marktmacht hat. Und das ist für uns immer klar gewesen, dass wir uns zusammentun mit einem größeren Player. Und dann hat sich vor etwa rund einem halben Jahr haben wir uns zusammengetan mit Love Honey. Love Honey macht das Gleiche wie wir in den USA, UK und Australien. Und dort haben wir gesagt, hey, weißt du was, lass uns mit denen zusammen arbeiten und zusammengehen. Weil durch das haben wir einfach ein grösseres Volumen, wir können Sachen einfacher einkaufen, wir haben ein Backend auf einer Technologiebasis, wir können Produkte entwickeln zusammen, wir können Marken zusammen aufbauen. Und das war der Grund, wieso wir das gemacht haben. Wir haben einfach gesagt, hey, lass uns in die Richtung gehen und einfach grösser werden. Und das ermöglicht uns auch, das, was du vorhin gesagt hast, jetzt mit ihnen zusammen ins Ausland gehen und andere Märkte angehen.
Also quasi für den nächsten Schritt zu erreichen,
gehen.
ist es anders gar nicht
Genau.
möglich gewesen. Ja.
Ja.
Habt ihr da auch andere Optionen zuerst noch in Erwägung gezogen oder ist eigentlich immer klar gewesen, das müsst ihr so machen?
Wir haben. Das war eigentlich von Tag 1 unser Plan gewesen. Also, es ist immer unser Plan gewesen, weil eben als Multibrand musst du irgendeine gewisse Größe haben. Wir arbeiten halt aus einer Nische raus. Und die Nische ist eine spannende Nische, aber es ist nicht eine gigantische Nische. Also, Computer online verkaufen ist viel grösser. Möbel verkaufen online ist viel grösser. Das heisst, eigenständig das können. So vorantreiben wäre nicht möglich gewesen.
Ja.
Da ist der Markt einfach nicht genug groß.
Jetzt, wenn
Und
du
darum ist das quasi immer eigentlich klar gewesen, dass wir das machen wollen.
das so machen. Jetzt, wenn du den Computer erwähnst, mit dem technologischen Fortschritt in Zukunft, was hast du das Gefühl, wie sich die ganze Sexspielzeugbranche in Zukunft mit der Digitalisierung weiterentwickelt?
Ja, also es wird extrem spannend. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, was passieren wird bei der Branche. Also, Produkte werden technologischer, jetzt nicht einmal zwingend von der Digitalisierung her, sondern Produkte werden einfach besser. Das heisst, sie werden nicht mehr einfach nur vibrierende Silikonstangen sein in Zukunft, sondern es werden mehr Produkte sein wie der Womanizer, wo technisch sehr stark sind. Was ich sehe oder was passieren wird in Zukunft, ist, auch dass sich Content und Sextoys werden anfangen zu verknüpfen, dass sie werden zusammenkommen, sprich Virtual Reality, Augmented Reality, wo man vielleicht über eine gewisse Distanz mit seinem Partner, mit seiner Partnerin kann eine Beziehung führen oder Sex haben. Also auch das wird passieren. Und ich glaube, dann wird Content und Sex Toys werden mehr und mehr verschmelzen. Da bin ich recht zuversichtlich, dass das wird passieren.
Das hätte, glaube ich, wenn Corona die einen oder anderen können brauchen.
Ja, wir haben viele Connected Sex Toys, nennen sich die. Die kann man über Apps steuern und das ist extrem viel gekauft worden.
Gut, während Corona.
Gerade während Corona haben die sich extrem viel verkauft.
Und jetzt mit der Digitalisierung nicht unbedingt, aber mit irgendwie künstlicher Intelligenz, dass da in Zukunft irgendetwas gibt, das ist nicht wirklich das Thema.
Doch, natürlich wird künstliche Intelligenz auch da irgendwo das Thema sein. Da gibt es ein, zwei Sachen, wo man sich vorstellen kann, wo das eingeht. Aber wir haben jetzt noch keinen sehr spezifischen Case, wo wir jetzt schon sehen, hey, der wird sich, den fangen wir bald an verkaufen. Also, ja. Aber da sind die Leute dran am Arbeiten. Also, sicherlich das ganze Thema bei humanoiden Robotern. Ich meine, das wird auch neben dem klassischen, neben dem klassischen Fall, wo man sich Roboter kann vorstellen, wird das Thema Sexualität auch bei Robotern kommen. Also das ist ziemlich offensichtlich. Und da wird unter anderem wird auch die künstliche Intelligenz wird auch ein Thema sein dort. Also das wird kommen. Ja, bin überzeugt.
Sehr spannend. Jetzt hast du am Anfang gesagt, du hast 52 Mal eigentlich einen Versuch gestartet, erfolgreich ein Unternehmen zu gründen. Was kannst du da Leuten, die Startup gründen, für Tipps mitgeben? Also ich denke, das sind sicher einige.
Ja, es gibt sehr viele Tipps zwischenzeitlich, wenn man 52 Sachen daneben hält oder probiert und nicht erfolgreich geworden sind, gibt es sehr viele Tipps. Es lässt sich aber subsumieren in so 3-4 Tipps, die am sinnvollsten sind. Also, so das Erste ist, und das propagiere ich immer wieder, und das ist eigentlich schwierig, wenn man das erste Mal ein Unternehmen gründet, ist der Fokus zu haben und nur etwas zu machen. Wir haben es vorhin ja schnell diskutiert gehabt, auch mit den verschiedenen Ämtern, die man hat und so weiter und so fort. Ich bin der ganz, ganz tiefer Überzeugung, dass man sagt, focus or fail. Also fokussier dich oder es geht in die Hose. Egal, was man macht. Es gibt dann schon irgendeinen Zeitpunkt später, wenn man vielleicht die finanziellen Mittel hat, dass man irgendwie Leute kann anstellen kann, dass sie einem unterstützen dabei, wo man kann ein bisschen breiter fahren. Also reden wir jetzt davon von einem Jeff Bezos, wo ja neben Amazon auch noch ganz andere Sachen hat. Das geht irgendeinem dann schon, oder ein Elon Musk oder wer auch immer. Aber wenn man am Anfang eine Firma gründet, dann ist es elementar wichtig, dass man sich einfach nur auf etwas fokussiert. Weil es sind zwei Faktoren bei dem Fokus entscheidend. Der eine ist der innere und der andere ist der externe. Der interne ist, dass wenn man sich auf etwas konzentriert, ist man nicht in, sonst ist man so in Projektgruppen und diskutiert mit verschiedenen Leuten verschiedene Themen und geht von To-Do-List zu To-Do-List. Und das führt dazu, dass man nie in die Tiefe gehen kann. Das führt dazu, dass man immer nur an der Oberfläche kratzt. Hingegen, wenn man ein Produkt und nur etwas macht, kann man in die Tiefe gehen. Was dazu führt, dass man etwas einfach viel, viel besser machen kann. Ja. Und der zweite Faktor ist der externe Faktor, dass häufig, wenn man zu viele Sachen macht oder zu viele verschiedene Sachen macht, die Leute nicht mehr genau wissen, ja, was macht der genau? Und wenn sie nicht genau wissen, was man macht, können sie einem nicht helfen. Ich habe ganz, ganz häufig oder in der Vergangenheit festgestellt, als ich verschiedene Projekte gemacht habe, sind die Leute immer zu mir und gesagt, was machst du genau schon wieder? An was bist du dran? Und haben es nie so richtig gecheckt gehabt. Und nachher, als ich einfach nur noch Amorana gemacht habe, haben die Leute so gesagt, ah ja, du bist der Dildo Allen. Und dann haben alle gewusst, okay, er verkauft Dildos, oder? Und das hat dann dazu geführt, dass wenn sie daran irgendwie jemanden kennengelernt haben, wo das Thema interessant gefunden hat, dann haben sie sich ja nicht zusammentun mit mir, weil sie haben dann gedacht, ah, der Allen, der macht doch das. Hingegen, als ich viele verschiedene Sachen gemacht habe, denken die Leute nicht ein, vergessen es. Und das ist so das Thema Fokus. Ja. Das zweite Thema ist sicherlich, dass man seine Zahlen gut kennt. Also, das ist etwas, was ich immer wieder sehe bei Unternehmerinnen und Unternehmern. Die sehen zwar das grosse Bild, das sie hingehen wollen, aber sie verpassen dann kleine Tests zu machen. Mhm. Also Investoren finden das grossartig, wenn man zwar eine grosse Vision hat, aber dann wirklich in der Realität kleine Tests macht. Also bevor man irgendwie gross rausgeht, ist es mega einfach, heute eine Landingpage zu machen, ein bisschen Marketing auszugeben, schauen, was funktioniert nicht, was kaufen die Leute nicht. Und das ist etwas, wo man wirklich, wo ich allen Unternehmerinnen und Unternehmern empfehle, schnell rausgehen, Sachen probieren, und dann zu analysieren, die Zahlen, von wo kommen die Leute, was haben sie gemacht auf der Seite, wieso haben sie nicht gekauft, und das in Analyse zu gehen. Und der dritte, und das ist vielleicht der dritte wichtige, und nachher können wir noch weitere Diskussionen gehen, ist, es ist elementar wichtig, was für ein Team das man hat. Mhm. Als Unternehmerin, Unternehmer hat man vielleicht auch das Gefühl, ja, man muss alles selber machen oder man kann alles selber machen. Und das ist falsch. Es geht einfach nur, also bin ich felsenfest überzeugt, es geht nur mit einem hervorragenden Team. Und dort dürfen wir keine Kompromisse gehen. Wenn man das Gefühl hat, die Person passt nicht, aber sie kann das dann nicht machen. Wenn man das Gefühl hat, die Person passt, aber sie kann es nicht, dann nicht machen, sondern man muss voll überzeugt sein, wenn man jemanden ins Team einlässt, besonders in einer Anfangsphase, weil das sind die, da kann man sich sehr viel Ärger ersparen, wenn man wirklich 100% überzeugt ist, dass die Person ins Team passt. Wenn man Zweifel hat, nicht machen.
Und wenn du nur die besten Leute im Team hast? Ja,
ja, das ist, und das ist natürlich am Anfang schwierig, oder? Es geht nicht am Anfang, es gibt einen mega coolen Podcast von Reid Hoffman, dem Gründer von LinkedIn, der sagt Pirates versus Navy. Und am Anfang hast du, wenn du so ein Unternehmen gründest, hast du alles Piraten. Das sind Leute, die alle Richtungen rennen wollen. Alle machen alles. Mhm. Oder? Du hast Leute im Lager, Kundendienst, Online-Marketing, die machen alles. Und nachher, umso grösser du wirst als Firma, umso mehr wirst du zu einer Navy-Prozess werden. Es gibt immer mehr Prozesse, es wird immer klare Struktur und das gibt die anfänglichen Piraten finden das halt nicht gut, weil früher haben sie alles können machen, dann haben sie in ein Startup gehen, oder? Und das ist etwas, wo man sehr genau als Gründer muss beobachten, was passiert da, in welche Richtung gehen die Sachen, wieso ist das so, und wie entwickelt man sich als Firma auch weiter, und das ist super super wichtig. Da empfiehlt sich's mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die das schon mal gemacht haben, zu reden und sich zu überlegen, wieso mache ich das so, oder? Was ist die Kultur, die ich will haben in der Firma? Das ist enorm wichtig.
Ja. Jetzt hast du vorhin Fokus angesprochen. Das ist jetzt mehr aus einer unternehmerischen Sichtweise gewesen. Aber jetzt, wenn du andere Bereiche noch anschaust, wie jetzt eben vorher Politik, Sport, Freundin, Familie, alles Mögliche. Was hast du das Gefühl, wie wichtig dass es da ist, jetzt zum Beispiel den Fokus voll auf das Unternehmen zu haben oder noch auf andere Sachen?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, was man will, oder? Wenn man sich halt voll fokussiert, führt das dazu, dass man halt auch sehr eindimensional wird. Mhm. Oder Fokus ist gut, wenn man erfolgreich will werden mit einer Firma oder wenn man erfolgreich will werden als Sportler. Es ist aber nicht zwingend gut, wenn man erfolgreich will werden als Mensch und glücklich werden. Also das heisst nicht, dass das dann ist, aber wenn du Sportler anschaust, ich meine, die tun alles dem Sport unterordnen. Wenn du das nicht machst, wirst du nicht ein erfolgreicher Sportler. Es gibt ganz, ganz wenige Leute, die so ein Talent haben, dass sie Leute schlagen können, die viel arbeiten in ihrem Bereich. Und darum glaube ich, es kommt auch darauf an, was man will. Für mich war es klar, dass ich am Anfang überhaupt nicht fokussiert war. Und das ist einfach ein Fehler von mir. Also nicht ein Fehler, aber es hat mich am Erfolg gehindert. Mhm. Und darum habe ich gesagt, hey, ich fokussiere voll und schaue, was dann passiert. Und dann ist der Erfolg gekommen. Und darum sage ich, hey, Fokus ist so ein elementarer Bestandteil. Jetzt führt das aber dazu, wenn man sich zu stark fokussiert, dass man eben dann die anderen Lebensbereiche negiert. Eines, was ich mache oder gemacht habe, ist natürlich unter anderem mein Körper. Also ich bin nicht jemand, der viel Sport gemacht hat, nicht gesund gelebt hat. Also das ist jetzt etwas, wo ich eher wieder am Ausgleichen bin, nachdem jetzt der Erfolg gekommen ist. Und darum, ich will nicht sagen, look, Fokus ist das beste Lebenskonzept, sondern Fokus ist gut, wenn du in einer Phase bist von High Performance, dem alles unterordnen. Und sonst, ich glaube, als Mensch kann man so, oder ich, nicht vielleicht andere können das mehr, aber ich kann mich so auf 2, 3, maximal 4 Sachen konzentrieren, ja, über eine längere Zeit. Und ich versuche, dass das in meinem Fall Firma ist, Familie, Freunde, Reisen und jetzt neu halt eben auch Sport. Also das, ja, sind so die Sachen, die ich versuche zu fokussieren. Das ist, ich glaube, 4 ist schon sehr viel. Ja.
Was bist du am machen, so sportlich?
Also was ich mache, jetzt sportlich, oder es ist nicht etwas, wo von alleine kommt. Ich beobachte so 2 Arten von Leuten. Es gibt die Leute, die, wenn sie Stress haben, gehen sie Sport machen. Und es gibt die Leute, die, wenn sie Stress haben, tun sie essen.
Ja.
Und ich gehöre zu den Leuten, die, wenn sie Stress haben, essen. Ist sicher. Das ist für mich so ein Belohnungsmechanismus. Oder? Und das heisst, wenn ich Stress habe, ist etwas, was ich kippe, ist der Sport.
Ja.
Und das heisst, wenn das nicht mit Eigendisziplin kommt, muss ich irgendwie einen Weg finden, dass ich die Disziplin irgendjemandem extern geben kann und sie auf mich anwendet. Und das funktioniert in meinem Fall, indem ich mit Freunden einen Personal Coach oder Gruppenstunden habe, wo ich mich verpflichte, dass ich komme, wo sozialer Druck entsteht, wenn ich nicht würde kommen.
Ja,
das funktioniert eigentlich recht gut. Also ich mache Yoga, ich mache einfach alles rund ums Thema, also ohne Handeln und so, einfach eigenes Körpergewicht, wo ich dann einfach mit einem externen Coach das zusammen mache.
Ah, sehr gut. Jetzt geht wieder eine ganz andere Frage. Du hast ja ursprünglich Finance studiert an der Uni Zürich.
So genau, richtig.
Was würdest du sagen, hat das auf deine unternehmerische Tätigkeit bezogen geholfen, wenn überhaupt?
Also, ich glaube, das Studium sehr wichtig ist. Weniger wegen der Materie, sondern mehr wegen der Systematik, wo man lernt, plus Auslandssemester. Ich glaube, das sind die 2 absolut zentralen Faktoren in einem Studium. Und würde ich also jedem empfehlen, wo sagt, hey, wenn ich studiere, also einerseits, man lernt, sich theoretische Problemstellungen zu widmen und die zu analysieren. Und man kann ins Ausland gehen, weil man dort neue Input bekommt, neue Leute kennenlernt und so zurückkommt und dann vielleicht das Unternehmerische kann machen. Du hast San Francisco im Hintergrund, also einen Austausch nach San Francisco, ein halbes Jahr oder ein Jahr, du kommst zurück, bist ein anderer Mensch.
Ja, okay.
Du hast ein ganz anderes Mindset von Entrepreneurship. Wenn es um Materie geht und Systematik, Materie lässt sich wahrscheinlich, wenn man sehr konzentriert ist, braucht jedes Studium, hat wahrscheinlich irgendwo zwischen 5 und 10 Bücher, und wenn man die wirklich gelesen und verstanden hat, dann ist das Studium erledigt.
Ja.
Muss ich verstanden haben, muss ich gelesen haben. Aber ich glaube, da sicherlich rückblickend auch, ist das eine von der Zeiten im Studium, wo man sich wirklich mit etwas im Tiefen auseinandersetzt. Das ist ein bisschen schade, weil auch ich und die meisten Studenten lernen, damit sie es gelernt haben, und nachher lernt es auswendig und nicht wirklich das Verständnis dafür. Das ist bei mir nicht anders. Was aber dann spannend ist, ist einfach die Systematik, wie man sich Probleme annähert. Und das ist etwas, was man im Studium lernt und wo man lernt zu präsentieren, wo man lernt mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Und das ist extrem wertvoll. Man muss aber auch gleichzeitig sehr kritisch sein mit dem Studium. Das Studium heisst nicht zwingend, dass man ein Unternehmen kann gründen. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die aus der Praxis kommen, die ein Unternehmen können gründen, weil sie einfach gesehen haben, hey, da besteht ein Demand, da muss ich etwas, kann ich etwas entwickeln. Hingegen, wenn man studiert, überlegt man sich häufig im Elfenbeinturm irgendwelche Ideen und geht dann nicht raus und sind dann an der Realität vorbei entwickelt. Und dann führt das dazu, dass das niemand braucht, wenn man es dann lanciert. Also, Studenten haben häufig Tendenz, sich da im Kopf zu viel bewegen, statt rauszugehen und zu schauen, hey, braucht das wirklich jemand? Aber nachher, wenn man dann irgendwann mal einen Erfolg hat, kann man sich natürlich dann den nächsten Problematiken widmen und muss nicht einfach nur, kann sich weiter überlegen, wo geht das hin. Und ich habe das häufig beobachtet, dass wenn Leute vielleicht aus der Praxis kommen, einen Erfolg haben und dann dort oben bleiben, aber es dann teilweise auch sehr schwierig ist, das Produkt weiterzuentwickeln. Mhm. Und als Student lernt man einfach, sich die Problematiken in der Theorie weiterzuentwickeln.
Ja. Ja, das Auslandssemester wird bei mir leider nicht, das ist abgesagt worden.
Wo wärst du hingegangen?
Zuerst auf Australien, also auf Melbourne, mhm. Und dann noch das Semester, also jetzt wäre ich in Berlin eigentlich.
Geil, ja. Also das würde ich unbedingt, Gang nach Berlin, Gang nach Australien, Gang in die USA, weil das ist wirklich, das ist das, was mir wahrscheinlich am meisten gebracht hat im Studium.
Ja. Ja, ich denke, ich will das schon noch nachholen, früher oder später.
Unbedingt.
Ich glaube, noch als letztes, so gut vorher aus deinem Newsletter, habe ich zwei Sachen entnommen. Also zum einen die Talk morgen mit dem Jean-Claude Biver. Und ja. Zum anderen deine NFT-Krypto-Sammelobjekte. Das sind eigentlich beide Sachen, die eigentlich ja nicht so deinem minimalistischen Ansatz entsprechen, wenn man so will sagen. Jetzt geht vor allem beim zweiten. Kannst du da die Idee dahinter erklären?
Also, ja, kann ich machen. Ich glaube, dass es zu meinem minimalistischen Lebensstil passt, weil mein minimalistischer Lebensstil ist sehr auf physische Sachen. Ja. Das heißt, ich habe viele Fotos, aber die sind halt einfach auf meinem Telefon.
Gut, Uhren würde jetzt nicht gehen.
Ja, die Uhren geht schon, ich habe einfach eine Uhr.
Okay, wechselst du die immer
nein.
Wieder?
Ja. Ich habe einfach eine Uhr, die ist aber sehr schön. Okay. Das ist so mein Ansatz bei Uhren. Und nicht mehrere, sondern einfach eine einzige. Ja. Zu NFT. Also NFT heisst Non-Fungible Tokens. Und das ist gerade im Moment, wird das mega gehypt. Und ich bin ziemlich sicher, dass das auch wieder wird zusammenfallen. Und der Hype wieder ein bisschen vorbei sein. Aber dann, aus dem entwickelt sich dann extrem spannende Sachen, da bin ich überzeugt. Wieso? Weil es mit NFT Möglichkeit gibt, dass du digitale Sachen unique kannst machen. Mhm. Und das finde ich faszinierend. Einfach der Gedanke, dass du Digitales kannst unique machen. Weil das ist das, was die Leute auch häufig interessiert, dass sie etwas haben, wo vielleicht andere nicht haben. Und das ist ganz häufig, zum Beispiel bei Kunst oder bei Autos oder eben bei Uhren. Und das ist halt im Digitalen nie möglich gewesen. Und jetzt ist das erste Mal möglich. Und das sind so die ganzen, das sind die allerersten Anfänge von NFTs. Und ich bin einfach überzeugt, dass das nicht heute, nicht morgen, nicht in einem Jahr, aber auf die lange Frist extrem spannende Implikationen kann haben auf unser Konsumverhalten, vor allem unser Konsumverhalten im Internet. Oder wenn ich schaue, wie das ist mit Virtual Reality, wo dann plötzlich NFTs können extrem spannend sein, weil ich die mir dann kann kaufen und andere oder auslehnen, was auch immer, und nur ich kann das haben. Ich glaube, einfach das Konzept ist extrem spannend, zu sehen, was da passiert. Ich will mich einfach mit dem auseinandersetzen, ich will mich mit dieser Materie auseinandersetzen, damit ich es einfach wirklich verstehe.
Sehr spannend, sehr spannend. Merci für deine Ausführung. Jetzt, wenn ich auf die Zeit schaue, glaube ich, du hast es langsam geschafft. Ich habe vorher noch gesehen, du hast am Samstag, glaube ich, Geburtstag.
Ja, am Samstag habe ich meinen 39. Geburtstag und ja, ich tue aber nicht so gerne feiern. Ich glaube, es ist andersrum. Du hast es geschafft. Du hast deinen ersten Podcast aufgenommen. Das finde ich mega geil. Das ist schon ein grosser Unterschied zwischen den Leuten, die immer nur davon erzählen. Es geht nicht darum, dass man den besten Podcast hat. Es geht nicht darum, dass man eine riesen Story hat, sondern es geht darum, dass man anfängt, weil das Magische passiert dann, wenn man das mehr und mehr und mehr macht, weil man wird dann besser, es wird qualitativ besser und man lernt und man kann das auch auf andere Gebiete anwenden und gratuliere zu deinem allerersten Podcast, ich finde das mega geil.
Merci vielmals, merci, hast du dir Zeit genommen.
Mich sehr gerne.
Hast du noch sonst etwas, wo man dich findet, oder?
Ja, also wenn das, ich höre da Tim Ferriss Frage am Schluss raus. klar. Am einfachsten ist, wenn man auf allenfrei.com geht und dort findet man eigentlich alle Kanäle.
Perfekt.
Und super.
Immer auf Amorana gehen einkaufen.
Das wäre wunderbar.
Sehr gut. Merci, hast du Zeit genommen.
Danke vielmals und weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast. Gib Gas. Bin gespannt, wer der erste Gast ist. Kannst du schon etwas dazu sagen?
Du wirst es sehen.
Hoi.
Aber es wird eine Frau sein.
Ja, das ist hervorragend.
Perfekt.